Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Häni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
Heute spreche ich im Podcast mit Pedro Jardim über die Frage, wie die Gestaltung der digitalen Räume, was sind die Gefahren, was sind die Möglichkeiten? Hey, liebe Pedro, ganz herzlich willkommen zum Podcast aus dem Kaffeehaus hier im Unternehmen Mitte. Du bist gerade wieder mal ein paar Tage in Basel in unserem Gästezimmer. Du warst schon öfter da und hast Workshops gegeben, zum Beispiel im Hyperwerk. Und wir tauschen uns immer wieder angeregt aus über unsere Projekte. Du bist Unternehmer und in meinen Augen ein faszinierender und inspirierender Weltbürger, ein Kosmopolit. Lebst in Brasilien, wo du geboren bist, hast einen italienischen Pass. Lebst in Berlin, wo wir uns auch schon öfter getroffen haben. Und jetzt beim Mittagessen habe ich erfahren, und deine Frau kommt aus Australien, also bist du irgendwie auf diesen drei Kontinenten verankert, sehr eindrücklich. Gestern bei unserem ersten Café kamen wir auf deine aktuelle Firma zu sprechen. Du berätst nämlich NGOs, zum Beispiel das Goethe-Institut, im Bauen und Gestalten von digitalen Räumen. Sozusagen das Gegenstück zum analogen Kaffeehaus, das wir hier betreiben. Gerne möchte ich mit dir heute über die Möglichkeiten, die Gefahren, über das Faszinierende, aber auch über das Krankmachende der digitalen Welt, dem Metaverse, sprechen. Und natürlich auch dich fragen, wie du auf das Unternehmen Mitte schaust, das du nun schon seit, glaube ich, fast 10 Jahren kennst und immer wieder da bist und begleitest. Zunächst ganz zu deiner Person, Pedro. Was bist du für ein Mensch?
Was bin ich für ein Mensch? Das ist ja eine sehr offene Frage, ja. Vielen Dank, dass ich hier nochmal bei dir sein darf. Also es freut mich immer, hier zu sein. Dieser wunderbare Raum, der sich immer bewegt, das ist ein Raum, wo immer wenn ich wieder hier bin, passiert was Neues, steht was Neues im Raum, gibt es ein neues Konzept. Und ich finde, das habt ihr hier sehr gut gemacht und macht immer wieder sehr gut, diese Lebendigkeit zu halten, ne? in hier im Zentrum von Basel. Zu der Frage.
Ja, vielen Dank für die Blumen.
Das ist echt was.
Was bist du für ein Mensch?
Oh, ich weiß, ich bin ein Mensch, der sehr gerne Sachen lernt. Ich mag immer, ich bewege mich immer mit Sachen, mag ich mich mit Sachen auseinanderzusetzen, die irgendwie noch nicht im Mainstream sind. Und ich mag sehr gerne neue Formate auszuprobieren und neue Ideen zu erproben. Und über die letzten Jahre habe ich die Gelegenheit gehabt, das in verschiedenen Kontexten zu machen. Sei das auch mit dem Coworking Space, wo du auch in Berlin auch gewesen bist, wo wir auch viel mit Künstlern gearbeitet haben und auch Räume zur Verfügung gestellt haben, aber auch wir haben eine Putzfirma mitgegründet und wo wir auch ein bisschen Technologie dafür eingesetzt haben, dass die Leute sich selbst organisieren oder sie besser als sozusagen Co-op sich strukturieren könnten, die Leute, die dort gearbeitet haben. Und dabei haben wir uns auch begegnet mit diesen ganzen Purpose-Fragen, die mich auch für mich sehr, sehr wichtig sind. Ich habe auch die Gelegenheit gehabt, die Edith-Marien-Stiftung, das ist auch eine Basler Stiftung, mit diesen Grund- und Bodenfrage sich auseinandersetzt, zu begleiten. Und da bin ich auch in den Board von einer Stiftung in Brasilien. Es ist noch nicht eine Stiftung, es ist noch ein Verein. Und wir machen dasselbe wie die Edith-Marien-Stiftung und wachsen sehr viel. Das heißt, dieses Thema vom Eigentum begleitet mich immer noch im Leben. Aber über die letzten Jahre habe ich mich sehr mit der Frage, wie können, also ich glaube, überhaupt in mein ganzes Leben war der Kern der Sachen, die ich gemacht habe, diese Frage der Community und Menschen, wie Menschen zusammenkommen und wie kann man sozusagen das fördern, ne? So wie man hier im Café macht und das auch auf wunderbare Art und Weise macht, habe ich das gemacht. Und irgendwann kam es zu der Frage für mich, wie ich mein Leben gestalten. Also, und du hast mich auch gesehen, wir haben auch uns damit auseinandergesetzt. Ich hatte auch so eine Periode in meinem Leben, wo ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, was will ich überhaupt persönlich für mein Leben und was für ein Leben möchte ich haben. Und ich bin da auf sehr viele Gedanken gekommen und da habe ich definiert, dass ich nicht irgendwo sein möchte, wo ich dann arbeiten muss und dann zu einer physischen Stelle gehen muss. Das hat dann einfach mein Spektrum der Möglichkeiten schon viel fokussiert und das bedeutete dann, ich könnte nur dann online arbeiten, oder?
Und dann, genau, dieses Bedürfnis hatte ich ja sozusagen in den Online, in den digitalen Raum verbannt oder getrieben, oder?
Genau, es war eine persönliche Sache auch, dass ich gedacht habe, wie will ich mit meiner Familie leben? Ich möchte nicht nur in Deutschland sein oder in Italien oder in Brasilien, ich möchte flexibel sein. Von daher, ich kann nicht alles machen, alle Arbeiten machen. Das heißt, dann habe ich gesagt, okay, was kann ich dann machen mit dem, was ich bin, ja, und was mich interessiert. Und das hat mich dazu geführt, diese Arbeit zu machen, die ich jetzt mache, mit diesen digitalen Communities und was die alle brauchen und wie kann man sie dann unterstützen.
Okay. Kannst du deine Firma kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer
sehr gerne
einen ersten kleinen Eindruck haben?
Genau, wir haben zwei Firmen. Also die erste Firma, das heißt New Kinko, der Website newkinko.com, New K-I-N co.com und wir sind ein Lab, wir sind eine Consulting-Firma und wir sind eine Venture-Builder sozusagen. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Sachen, aber hauptsächlich wir helfen unseren Partnern, diese neuen wir sagen Tipping Point, diese Umbruch jetzt, was im Internet, also wir kamen jetzt im Internet vom Internet 1.0, ne, 1.0, das war, ich kann auf eine Webpage gehen und ich kann was lesen, ja, und dann, und das war bis 2000 und dann gab es Web 2.0 mit sozialen Medien, ich kann aufs Internet gehen, ich kann was lesen, ich kann was schreiben und ich kann interagieren mit dem, was die anderen Leute machen. Und jetzt haben wir so, und dann, das heißt, wir konnten lesen und schreiben. Ne? Und jetzt gibt es Internet 3.0 und das heißt, man kann lesen, schreiben und man kann auch exekuten. Das heißt, da kommt Blockchain dazu und da kommt auch diese andere Ebene des Internets, was immersive macht. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Dass man ins Internet hineingeht, physisch, also digital, aber und das ist interessant, weil Web 1.0 war Desktop, ne, der Computer, Web 2.0 war hauptsächlich mit dem Handys und jetzt Web 3.0 ist halt mit VR und mit so diese Gaming Infrastruktur, ne, und auch mit digitale Währungen und diese ganze Digitalisierung, NFTs und so alles, was sehr interessant ist, weil da gibt es zum Beispiel sehr neue Möglichkeiten, zum Beispiel auch vor allem für Communities. Wir haben jetzt diesen Boom von NFTs jetzt gehabt. Natürlich gibt es ja viele Leute, die da sehr kritisch sind, aber es gibt ja sehr interessante Cases, zum Beispiel auch die bekanntesten, zum Beispiel da mit den Bored Apes, vielleicht hast du ja davon gehört, das ist eine Community, da gibt es diese Bored Apes und die sind sehr, sehr, sehr teuer gehandelt. Da gibt es Paris Hilton, Art 1, Eminem und so weiter. Und das ist alles schön und gut, aber die Sache, die jetzt dahinter steckt, was ganz cool ist, ist, ja, jemand hat eine Idee, hat ein Brand aufgebaut mit 11.000 Variationen eines Apes, ja, und die würden hochgehandelt, aber die haben dann in NFT-Vertrag so die Rechte dieser Marke an alle, die das haben. Das heißt, es gibt 11.000 Leute oder vielleicht weniger, weil ein paar haben mehrere, die das Recht haben auf eine Marke, die als eine Weltmarke geworden ist, und die müssen jetzt zusammen diese Marke verwalten. Das heißt, zum ersten Mal ist es jetzt so, dass die Brands, sei das Nike oder egal was in den Brand, muss auf eine Community von 11.000 Leute kommen und sagen, euer Marke ist so bekannt, ich möchte einen Schuh produzieren, ich möchte ein Spiel produzieren, kann ich diese Marke, kann ich eine License haben? Das heißt, die Möglichkeiten, die jetzt vor uns stehen, sind gigantisch, wie diese Machtstruktur zwischen dem, was eigentlich nur die Firma, die große Firma, die immer die ganze Macht hatte, jetzt und früher und immer haben Communities oder Menschen sind zusammengekommen und könnten zusammen sozusagen was aufbauen, aber man könnte diese Wert nicht teilen. Und durch NFTs oder durch Kryptowährung kann man sozusagen was aufbauen und man kann das zerstückeln in einen Code, ne, in einen, wo die Leute auch das Recht haben, das mitzuverwalten und dann auch, wenn sie rausgehen wollen, das dann an anderen dann weiterzugeben und so weiter. Und so kann man Wert kreieren und so können die Leute, die sozusagen kontribuieren, auch anerkannt werden. Zum Beispiel auf Facebook oder diese ganze Web 2.0. Alle, die dazu kontribuiert haben, so wie wir auf Facebook oder ich weiß nicht, ob du auf Facebook bist oder viele Leute, die da gewesen sind oder auf WhatsApp, wir haben dazu kontribuiert, dass diese Firmen so groß geworden sind. Wir haben nichts davon bekommen. Ja? Und jetzt in diesen neuen Paradigmen diese Incentivierungsprozesse sind ganz anders. Mhm. Und so, das bedeutet, man kann ganz vieles anders ausprobieren. Neue Businessmodelle werden erfunden das Individuum und die Community haben eine neue Rolle. Und wir begleiten Organisationen, das zu verstehen und verschiedene Sachen zu machen, damit sie in die Richtung diese neue Umbruch des Internets sozusagen gehen.
Genau. Also ihr baut eigentlich das gute Metaverse.
Ich glaube, also es gibt nicht nur ein, oder ich hoffe, dass es viele Metaverse geben werden. Also wir arbeiten an einer Infrastruktur basiert auf einer Game Engine, das heißt Godot. Das ist eine Open Source Game Engine. Das ist die dritte meist benutzte Game Engine in der Welt. Das ist aber Open Source, für uns sehr wichtig. Da gibt es Unity, Unreal und dann Godot. Und das heißt, wir interagieren sehr viel mit dieser Open Source Community, aber zum Beispiel heute den Press Release rausgeschickt für ein Projekt, das heißt Metaverse Founders Club, wo wir sehr viele Metaverse Firmen, die jetzt Metaverse bauen, zusammenbringen und wir versuchen ein Spiel zwischen Metaverse zu bauen, wir wollen schauen, wie kann die Interoperabilität funktionieren, weil ich glaube nicht, dass man gegen Microsoft oder Facebook oder sowas, Meta jetzt, spielen kann. Man muss schauen, wie können die kleinere Player sozusagen miteinander kollaborieren, dass es was Interessantes daraus kommt. Ja.
Okay, spannend. Und habe ich das richtig verstanden? Also quasi jetzt nochmal in der Zeitreihenfolge der Personal Computer, das WWW, das Internet, oder? So erste Stufe. Und dann, jetzt kam das Smartphone, oder? Und wenn wir heute durch den gesellschaftlichen Raum gehen, hängen ja alle an diesen Smartphones. Das ist schon krass, oder? Ja, also wir wollten ja die Smartphones...
Ich bin auch eine von denen.
Ja, du bist auch eine von denen. Ich sehe es, du hast auch immer Kopfhörer, bist immer auf zwei, drei Ebenen gleichzeitig und so. Genau. Und bei dir finde ich das sympathisch. Bei anderen denke ich irgendwie, finde ich dann einfach, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr da und präzise da. Also das ist diese Welt mit diesen Smartphones. Wir haben ja hier mal so ein Pilotprojekt gemacht vor 3 Jahren, haben wir eine Offline-Zone eingerichtet. Und das war sehr interessant. Wir haben den ganzen Bereich vom Kaffeehaus abgesteckt. Dort ist ohne Handy, ohne Benutzung von Bildschirmen, Nicht, dass wir das WLAN abgestellt haben, sondern wir haben einfach signalisiert. Wir hatten damals noch eine coole Signaletik von einem Freund, der Jasper Bock, ein Künstler, der in Island lebt und da war. Und wir haben gesagt, wie könnte eigentlich das die Signaletik sein für Offline-Zone. Dann hat er gesagt, ja, ganz einfach, wir nehmen dieses Zeichen von WLAN, wo wir diese Strahlen haben, diese drei oder vier Bögen mit dem Punkt unten, oder? Mhm. Und nehmen diesen Punkt und setzen den oben drauf.
Ja.
Tja, dann hast du den Menschen, oder? Und so haben wir das dann, so haben wir das signalisiert. Und dann haben wir etwas, natürlich für mich dann auch Frustrierendes erlebt, oder? Dass diejenigen, die so stark im WLAN, im Internet, in dem drin sind, waren gar nicht mehr in der Lage, den Unterschied von diesen Signaletik wahrzunehmen. So, dass das tatsächlich wegen denen, die schon drin ist, weil die haben, die sehen dann nur diese Strahlen, oder? Und konnten gar, waren nicht mehr weitergehend wahrnehmungsfähig. Und deshalb saßen die dann trotzdem in der Offline-Zone und dann haben wir das Projekt vorläufig mal aufgegeben. Wir werden das in Zukunft werden wir das neu aufsetzen müssen, weil ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis. Also ich wollte noch mal zusammenfassen. Dann saßen wir am PC, oder? Dann kam in den Nullerjahren, ich weiß noch, als mein Freund mit dem ersten iPhone aus Amerika hier ankam, im Café aus Amerika, wow, da kann man drehen, das Bild dreht sich und wow, es beginnt eine neue Zeit, oder?
Genau.
Und all die Möglichkeiten und so. Und ich dachte, wow, jetzt wird alles möglich, oder?
Genau.
Und wenn ich mich aber heute umsehe, muss ich sagen, ich habe das Gefühl, also nicht wir sind jetzt, wir haben alle Möglichkeiten im Internet, sondern das Internet hat uns im Griff, oder? Und zwar die Menschen breit, also überall, oder? In der Bahn, in den öffentlichen Räumen. Die genau. Menschen sitzen wie gebannt, so ein bisschen runtergedämpft im Bewusstsein, schauen die auf dieses A6 große Bildschirmding und sind einfach mit dem beschäftigt, so dass ich denke, boah, oder wie geht's da weiter? Und jetzt will ich dich eben fragen, also und was wird jetzt der nächste Schritt sein? Wird das dann ein Implantat sein? Wird das eine Brille sein? Was denkst du, ist das nächste Ding? Und natürlich schon die nächste Frage, wie können wir uns davon vorbereiten, dass wir dort nicht Gefangene und Knecht von dieser neuen Technik werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zu dem iPhone-Moment, glaube ich, ist es sehr wichtig, weil das war wirklich ein Moment des Umbruchs. Ja, wir sprechen immer über diese Momente, Tipping Points nehmen wir, so, wo alles dann anders wird. Weil vorher hat man BlackBerry benutzt und das war aber nicht cool. Und wenn man sich über die neuen Technologien, ja, also spricht so VR und AR, wir sind noch nicht in dem iPhone-Moment dieser Technologie angekommen. Das heißt, wir sind noch davor. Deswegen ist es noch interessant, weil es kann noch sehr vieles definiert werden. Es ist interessant, Daten, dass in der entwickelten Welt ist das, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch, ob das noch die richtige Definition ist, aber wird der Konsum des Smartphones jetzt geht runter, ja? Das heißt, diese ganzen Firmen bereiten sich auch vor, was können sie alternativ sozusagen an den Kunden verkaufen. Es gibt einen sehr großen Trend jetzt, das heißt die Quantifizierung des Selbst mit diesen ganzen Electronic Health. Ja? Die Leute machen Messen, Blutdruck, dies, was kann ich essen und diese ganzen Apps und Erweiterung dessen. Und dann gibt es halt VR, also wo Zuckerberg auch da hinten ist und sehr viel Geld steckt mit Meta. Aber natürlich, Apple bringt jetzt auch ein VR-Glas dieses Jahr raus, glaube ich, im November oder so. Und es ist erwartet, dass 2026 oder 2027, dass die AR-Brillen rauskommen. Ich habe schon die AR-Brillen von Google probiert damals. Das war nicht gut. Aber ich glaube schon, dass AR-Technologie sehr interessant sein wird. Also VR ist sehr cool. Wir haben VR-Gläser bei uns im Büro, aber das Problem von VR ist, dass man auschecken muss. Man muss raus aus der Welt, um da in die neue Welt zu kommen. Ja? Und wie viel Zeit hat man zum Auschecken? So viel Zeit vielleicht, wie du am Tag Fernsehen gucken würdest. Nicht so viel. Die Leute gucken nicht so viel Fernsehen. Die sind am meisten an deren Smartphones, weil sie auch ungefähr in der Welt sein können, während sie das machen. Ne? Und ich glaube, mit AR wird das der Fall sein, dass man wirklich eine Brille aufsetzen kann und dann hat man diese augmented Ansicht der Welt. Und das ist, glaube ich, sehr interessant zu schauen, wie der Westen sich entwickelt in dieser Technologie. Weil China hat ja was ganz anderes gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob du da informiert bist. Aber die haben gesagt, ja, die Kinder dürfen Computer spielen, eine Stunde am Tag, Freitag, Samstag und Sonntag oder so. Und sonst kein Computer spielen. Ist verboten. Und es gibt auch gerade einen... Es gibt auch die Computerspielindustrie ist größer als die Musikindustrie und die Kunstindustrie und die Filmindustrie. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Filmindustrie zusammen, aber das ist gigantisch. Es ist alles unter, also es merkt keiner, weil man spielt es nicht, aber es ist eine gigantische Industrie. Und es gibt jetzt gerade eine Diskussion, die auch gerade
also man spielt es und man spricht nicht darüber, oder? Genau, man spricht nicht wie über Theater oder genau. ein Buch über was, wie ist das Buch, wie
ist aber
das
Theaterstück. Ist
aber diese Spiele, die werden ständig und stundenlang und
suchtmäßig
gespielt.
Genau.
Und es ist eine riesen Industrie, aber man spricht nicht darüber.
Genau.
So?
Genau. Und es gibt eine große Diskussion jetzt bei World Health Organization, wo sie dann auch diskutieren, ob sie Computerspielen als Sucht
registrieren, zertifizieren.
Genau, und dann ja. wird es, wenn das passiert, dann wird es sehr eine Wellen von Diskussionen geben und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht der Fall.
Ja, natürlich ist das eine Sucht, das ist eine total fiese Sucht, der ich manchmal auch erlege. Und ich versuche es zu reflektieren und ich merke, wie fies diese Sucht ist. Das Rauchen war noch Zuckerwasser dagegen.
Genau, aber die Algorithmen,
auch mal aufgehört mit Rauchen.
Die Algorithmen, wie das gebaut ist und die Incentivierungssysteme, die in Web 2 integriert sind, sind auch sicht, also Facebook, Google und so weiter, die machen Geld, indem sie wissen, was du schaust und die versuchen zu kontrollieren, dass du am meisten schaust, damit sie mehr über dich wissen und mehr Informationen an Ads verkaufen können. Ja? Das ist und die Web 3 ist es auf anderer Basis und es wird wahrscheinlich anders gehen. Vielleicht okay. also nicht unbedingt besser.
Ja.
Das kann keiner versprechen. Aber zum Beispiel, nur auf das, was wir machen. Also für uns ist, wir arbeiten in ganz konkrete Fälle. Zum Beispiel, wir helfen jetzt zum Beispiel mit dem Goethe-Institut oder mit Tales or was. Da sind zwei Partner, mit denen wir arbeiten. Wir machen so Education. Wir machen so, wie kann jemand in einer Multiplayer-3D-Welt Deutsch lernen? Und kann man zum Bahnhof gehen, dann kann man hier spielen, dann kann man ins Wasser, man kann fliegen, man kann Spielen machen, indem man mit anderen Leuten und dann die Sprache
lernt. Anstatt Frontalunterricht am Zoom oder so.
Genau. So, für konkrete Fälle ist sehr cool, auch für die Erziehung kann auch sehr cool sein. Stell dir mal vor, du kannst ja fliegen innerhalb eines Körpers, als ob du in Blut wärst. Und dann sich das alles anschauen in eine 3D-Welt.
Ja. Aber wäre es nicht oder irgendwie gesünder, wenn man organisieren würde, quasi die Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen in analog, dass die sich besser treffen können, sodass man eben nicht im Online ist, sondern im Fall. Offline die Sprache lernen kann?
Das ist ja im Goethe-Institut auch der Fall, aber es gibt ja auch immer Fälle, wo es nicht möglich ist und es gibt auch immer Fälle...
Wie Covid jetzt, oder?
Ja.
Ja. Das heißt, dein Business ist eigentlich jetzt sehr nachgefragt worden, gerade auch in den letzten 2 Jahren?
Ich glaube, also diese Technologien, also die Welt, die Technologiewelt war schon darauf gerichtet, aber der Mensch verändert nur deren Alltäglichen, wenn es Umbrüche gibt. Und natürlich war Covid ein Umbruch, damit die Digitalisierung 10 Jahre nach vorne geschickt werden könnte und das ist natürlich hat auch die Leute viel digitaler gemacht und das war auch schon auf dem Weg und es hat einfach nur ein bisschen schneller gemacht. Natürlich, ich sehe das auch sehr kritisch aber ich glaube, man kann nicht irgendwie einfach sich dagegen wehren, weil das kommt. Ja. Die Frage ist nur, wie man das gestaltet, ja? Und welche Filter man gestaltet. Ich glaube, für viele Sachen werden diese Technologien sehr nützlich sein. Die Frage ist, wie wir lernen, damit umzugehen, dass wir nicht versklavt werden, so quasi, von der Technologie.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt will ich es nochmal fassen, damit ich es richtig verstehe. Also quasi Web 1.0, ich kann irgendwo etwas hinstellen, ein anderer kann dort hineingehen und das anschauen.
Genau.
Ich überwinde eigentlich den Raum, oder?
Genau.
So, super. Habe ich verstanden, haben wir alle durchgemacht, oder? Jetzt kam Web 2.0, ich würde das Smartphone als Signal dafür oder als Zeichen dafür nehmen. Dann bin ich ständig in einer anderen Welt, online, live dabei. Gleichzeitig bin ich aber noch in der realen Welt,
ja,
und habe diese beiden nebeneinander, oder? Und switche irgendwie hin und her. Das Handy habe ich noch in der Hand, oder? Es hat noch einen Schalter, wo ich es ausmachen kann, oder? Ich kann irgendwie off und dann ist weg, oder? Hoffentlich.
Ja.
So, und jetzt kommt Web 3.0 und da bin ich dann...
Komplett integriert.
Ich bin dort drin selber.
Genau, alles ist da selber, ja.
Ja, und wie komme ich, wo kann ich, also entweder, wo ist der Exit?
Ja, also die Frage ist zum Beispiel, also ich glaube, Web3 heißt es nicht, dass jeder mit einer Brille umgehen muss. Ich glaube, viele werden das machen, aber zum Beispiel mit IoT, Internet der Dinge, also dass zum Beispiel, wenn dein Handy weiß, dass du jetzt zu Hause gekommen bist und dann optimiert die Heizung so, dass es weniger Heizung verbringt, weil heutzutage sehr nützlich, vor allem seit gestern, dass man sehr viel weniger Heizung diesen Winter benutzt. Also diese ganze Optimierungssachen halt, das ist alles...
Das ist cool, oder?
Das Haus auch...
Das Klima retten, alles retten und so. Ich war ja mal bei dir in Berlin, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, kam in deine kleine Wohnung in Berlin, das war schon viele Jahre her,
ja.
Dann präsentierst du, dass du jetzt mit dem Handy die Lichter, die Beleuchtung in deine Wohnung steuern kannst. Dann war ich so, hey, oh, wow.
Aber
stimmt, das spart Strom, oder?
Aber zum Beispiel, ich gebe dir, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe seit vielen Jahren meine Wohnung nicht in meiner alten Wohnung habe ich schon diese integrierte Smart-Licht.
Ja.
Aber ich habe das programmiert.
Ja.
Und dann habe ich normale Knöpfe, dann habe ich nie mehr mit meinem Handy benutzt. Ich habe normale Knöpfe gekauft, wo sie gemacht haben, die genauso wie die alten, aber die sind programmiert und man benutzt diese neue Technologie mit den alten Interface, ja?
Okay.
Und
das ist ein Weg, den du vorschlägst.
Und ich glaube, das ist normal. Also wir werden nicht nur irgendwie komplett dahin gehen. Wir werden Wege finden, wo das eigentlich was Neues auf eine gesunde Art und Weise auch möglich sei. Und natürlich, es wird kollaterale
Schaden geben.
Ja. Ja? Und das ist, man muss versuchen zu verhindern, aber das ist, ich glaube, es wär fast unmöglich, jetzt zu sagen, wir können nicht diese Zukunft erleben. Das ist viel zu viel Macht und Geld dahinten, dass es diese Technologie kommt. Wir müssen lernen, damit umzugehen und das besser daraus zu machen und vielleicht das auf einen Weg zu gestalten, wo wir damit glücklich sind oder was Sinn macht, ja.
Okay, ich fasse es vielleicht nochmal in eine andere Frage. Nämlich stell dir vor, ich weiß gar nicht, wann bist du geboren?
88,
also bist du so ein Grenzfall, da kann man ja nicht fragen, was würdest du den Jungen, doch, dich kann man schon fragen, was würdest du der jungen Generation, also die jetzt so um 2000 und später geboren sind, was würdest du jetzt denen raten aus deiner Expertise, aus deiner Erfahrung, was für einen Ratschlag?
Für Eltern
würdest du
oder für die Jungen?
Nee, was würdest du jetzt den Jungen raten, was jetzt auf sie zukommt und wie sollen sie damit umgehen?
Ich glaube, für die Eltern, also am besten, also ich habe eine kleine Tochter, ich würde sie versuchen, sie so weit von Computer zu halten wie möglich, bis sie ein bisschen älter ist und dann irgendwann geht das nicht mehr.
Also im Sinn von, im Silicon Valley geht man in die Waldorfschule, so?
Genau. Ja, ich glaube, weil ich glaube, das ist schon gut, aber es muss nicht vom Anfang an dabei sein, oder? Man muss erstmal andere Sachen kennenlernen und das kann wirklich süchtig machen und man muss auch einen Zugang zu der eigentlichen Welt bauen, damit man weiß, dass das auch eine Welt ist. Sonst ist nur die andere Welt die Welt. Und So.
Und kannst du einen Tipp geben? Also man gerät rein, man muss ja auch mal süchtig werden, dann kann man diese Sucht überwinden. Und was ist der beste Griff, aus der Sucht vom Smartphone rauszukommen? Wie würdest du sagen?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, ich kann einen sehr interessanten Fall, also in China ist der Algorithmus von TikTok so programmiert, dass die Videos, die mit Wissenschaft, irgendwie wissenschaftliche Erfindnisse, so Kinder, die irgendwie wissenschaftliche Sachen machen, das wird verbreitet. Im Westen nur so Tanzen und so Sachen. Und das ist echt so ein Krieg, ja. Ja, und es ist einfach nicht nur die Frage, was wollen wir jetzt für uns, sondern wenn wir einen Algorithmus, wenn wir ein Neural Network bauen oder wenn wir ein Machine Learning bauen, es ist meistens der Fall, dass wir wissen, wir haben dieses trainiert, das ist effizient, das priorisiert was mehr Leute dazu bringt, das irgendwas zu machen, was ich will, aber man weiß nicht, wie. Und das ist einer der größten Probleme von KI, oder?
Das heißt,
KI weiß, aber wir wissen nicht, wie KI auf diese Antwort gekommen ist.
Das heißt, früher waren ja die Mächtigsten diejenigen, die Geschichten erzählt haben und Bilder gemacht haben, weil sie hatten eigentlich den größten Einfluss auf die Menschen, aufs Bewusstsein, oder?
Ja.
Und heute, verstehe ich richtig, sind das eigentlich die, die den Algorithmus, die Macht über den Algorithmus haben, die diesen Algorithmus gestalten, planen, programmieren. Sind eigentlich heute die Mächtigsten. Sie gestalten unser Bewusstsein mit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also die Besten.
Die haben auf jeden Fall sehr viel Einfluss. Weil ich meine, dieser Algorithmus, das ist ja auch das Problem, dass es ja auch alles geschlossen ist. Ne? Ich meine, wir haben jetzt diese Diskussion jetzt gerade, dass Elon Musk Twitter kaufen möchte und er meinte, der würde den Algorithmus aufmachen, dass er auf GitHub, dass jeder dann auch was vorschlagen kann. Ist ja die Sache, das Problem, dass es alles geschlossen ist. Wir können nicht hineinschauen, wie das passiert. Wir wissen nur, dass wenn man auch Instagram oder TikTok aufmacht, es kommt was auf mich zu. Aber ich weiß nicht, wie. Das gibt keine Priorisierung. Wir wissen nicht, wie dieser Algorithmus, von uns lernt und weiß, worauf wir was reagieren würden. Und dann, das ist das Problem, dass wir brauchen Transparenz. Wir brauchen ein System, die wir verstehen können, warum das so ist. Und wir müssen auch die Macht haben zu entscheiden, wie wir diese, zum Beispiel auf Twitter kann man sagen, ich will nur Timeline, das heißt, ich möchte nur die Tweets, die letzten Tweets, oder man sagt, ich überlasse den Algorithmus, der mir was zeigt, was es denkt, was mir gefallen würde, ja. Mhm. Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, ja.
Es ist ein Riesengebiet, es ist wahnsinnig. Ich glaube, wir sollten uns bald wieder treffen. Aber vielleicht für heute mal so weit. Und in dem Sinne komme ich jetzt zur Schlussfrage. Die lautet in unserem Podcast, es ist immer die gleiche Frage. Nämlich, was würdest du tun, wenn du jetzt 10 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung hättest, jetzt noch 2022, in was würdest du das investieren?
20 Millionen.
Nein, 10 Millionen. Mal bescheiden. Ich nehme, wir haben so die Größe genommen, dieses Haus, das wir vor 24 Jahren gekauft
aber
haben.
Da,
mit der Edith-Merien-Stiftung
aber
übrigens.
Aber die Inflation, mein Lieber.
Ja, wartet mal. Also vor 24 Jahren haben wir dieses Haus hier, wo wir jetzt sind, unter der Mitte gekauft mit der Edith-Merien-Stiftung. Sie ist die Besitzerin, oder? Und der Preis damals war 10 Millionen. Deshalb nehme ich das so als Größenordnung.
Ja.
Und stelle dir die Frage, wie würdest du das, vielleicht kannst du das an einem Tag machen, wie würdest du das jetzt aktuell einsetzen, wenn ich dir 10 Millionen Schweizer Franken aufs Konto überweisen würde?
Also ich glaube, ich könnte das nicht sofort antworten, weil man muss sich immer Zeit damit ein Thema auseinandersetzen, wenn eine Frage auf einen zukommt. Also man musste jetzt betrachten, was da gibt und wo dieses Geld sozusagen eine Rolle spielen würde. Und ich habe jetzt nichts Konkretes in meinem Kopf. Natürlich würde ich wahrscheinlich einen kleinen Teil persönlich ausgeben für ein paar Sachen. Und wahrscheinlich würde ich meistens dessen an Projekte investieren, die ich cool finde. vielleicht viele eigene Projekte, an manche Projekten von anderen Leuten, die, wo ich sehe, das hat eine Zukunft. Und ich würde, das wäre so eine Mischung dessen. Ja, aber ich glaube, ich würde so 9,5 Millionen an Projekten investieren und vielleicht 500.000 als Sicherheit zur Seite legen.
Ja,
das würde ich machen. Ja.
Liebe Pedro, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch.
Ja, danke dir.